Deutschlandfunk, Andruck.
Montagabend, 7:15, unsere Zeit fürs politische Sachbuch. Im Studio Katrin Stövesand, schön, dass Sie dabei sind. Ab wann ist man rechts? So sollte der Buchtitel ursprünglich lauten. Jetzt ist es die Entkultivierung des Bürgertums. Auch wenn das netter klingt, geht es im Buch des Rechtsextremismus-Experten Andreas Speitz immer noch darum, sich auch mal selbst abzufragen, wenn es um Werte, Meinungen und Verhalten geht und die Schwierigkeiten nicht nur an den politischen Rändern zu suchen. Außerdem heute bei Andruck ein zuversichtlicher Blick in die Zukunft des Westens, ein Buch über die Familie Weizsäcker sowie eines über Al-Andalus, die jahrhundertelange islamische Herrschaft über die Iberische Halbinsel. Und zum Schluss beantwortet eine US-amerikanische Autorin die Frage, warum Frauen im Sozialismus besseren Sex haben. Kann man sich ernsthaft darüber beschweren, dass jemand nur von Ärztinnen spricht, wenn sowohl Ärztinnen als auch Ärzte gemeint sind? Die Ärzte sind dann eben mit gemeint, so wie im gewohnten Fall andersherum. Klar kann man sich beschweren, nur muss man dann eben auch mit Gegenargumenten rechnen, vielleicht auch mal die andere Sicht so stehen lassen, anerkennen. Man kann ja weiter fröhlich seine eigene Meinung zum Thema beibehalten. Aber leider scheinen zu einem solchen Austausch nur wenige Menschen wirklich bereit zu sein. Nein, da wird lieber ermüdend viel beschimpft in aller Öffentlichkeit. Angreifen statt ansprechen heißt die Devise. Und das Recht auf freie Rede gilt dann immer nur für einen. Ein bereits viel thematisierter Kulturwechsel, den populistische Kräfte in unserer Gesellschaft vorangetrieben haben. Dieses neue entgrenzte Verhalten beschreibt der Autor und Journalist Andreas Speitz in seinem aktuellen Buch »Die Entkultivierung des Bürgertums«. Ina Rotscheid hat es für uns gelesen.
Rückt Deutschlands Mitte immer weiter nach rechts? Oder waren rechte Haltungen und Wertvorstellungen nach 1945 eigentlich nie ganz aus deutschen Köpfen verschwunden? Und wird das, was lange als Tabu galt, jetzt einfach wieder sagbar? Das sind die Fragen, die den Autor und Journalisten Andreas Speit schon länger umtreiben.
Wir können das ja täglich in der Politik beobachten, wenn wir beispielsweise AfD-Politiker sprechen hören, wenn sie über Flüchtlinge hetzen. Und ich erlebe das aber im Privaten, dass beispielsweise dann eben sehr abschätzig gegen Obdachlose sich geäußert wird oder gegen Flaschensammler. Das sind so Kleinigkeiten, wo man merkt, da wackelt was, da bewegt sich was und das bewegt sich leider nach rechts.
Für Speit zeigt sich eine zunehmende Entkultivierung des Bürgertums. Eine Wortanleihe von dem Bielefelder Soziologen Wilhelm Heidmeier. Der diagnostizierte schon in den Nullerjahren eine Verrohung der gesellschaftlichen Mitte in Deutschland. Sprich, Toleranz und Solidarität verschwanden zunehmend. Auch in den Schichten, die aufgrund von Bildung und ökonomischer Möglichkeiten diese Werte bislang überwiegend vertraten. Aber, so Speitz Erkenntnis, Geld und Bildung schützen nicht vor Abwertung schwächerer gesellschaftlicher Gruppen.
Es sind keineswegs immer andere, unbekannte, Fremde, sondern es können auch Eltern, Verwandte, Freunde, Kollegen, Kumpels und Vereinsfreunde sein, die mal im gediegenen Ton, mal mit lautstarker Empörung verkünden, dass die Politik die eigenen Leute vergessen habe und Randgruppen bevorzuge, dass die Asylanten die innere Sicherheit gefährdeten, die klassische Ehe entwertet sei, die Juden viel zu viel Einfluss hätten und. Die vermeintlichen Wutbürger sind unter uns und wir sind es manchmal selbst.
Aber was darf man noch sagen? Und ist die Meinungsfreiheit in Gefahr? Der ehemalige Chef des Verfassungsschutzes, Hans-Georg Maaßen, beklagte nach seinem unrühmlichen Abgang im Jahre 2018, viele hätten heute Angst, ihre Meinung zu äußern, um nicht in die rechte Ecke gestellt zu werden. Kritik an der Asylpolitik dürfe aus Gründen der Political Correctness nicht geäußert werden, so Maaßen weiter. Ein gängiges Argument, die Meinungsdiktatur der sogenannten Gutmenschen, beklagt mittlerweile auch so manches bürgerliche Feuilleton. Für Speit ein Scheinargument.
Ich denke, man kann in der Bundesrepublik wirklich alles sagen. Der Unterschied ist nur, dass man eben damit auch leben muss, dass vielleicht andere Menschen sagen, Moment mal, das finde ich aber rassistisch oder das finde ich antisemitisch und dann muss darüber öffentlich gestritten werden. Ich habe eher den Eindruck, dass unter dem Schlagwort gegen die Political Correctness beispielsweise eher versucht wird, sich der Kritik zu entziehen. Es geht nicht darum, dass man seine Meinung nicht äußern kann, sondern es geht darum, dass man auch damit leben muss, dass vielleicht Leute dem widersprechen.
Längst sei eine Kulturrevolution von rechts im Gange, befindet Speit, deren Akteure sich aber gar nicht als Rechte verstünden. Grund dafür sei auch eine mangelnde Aufarbeitung des Themas nach 1945.
Ich gehe sehr ausführlich darauf ein, dass der autoritäre Charakter, also dieses nach oben buckeln und nach unten treten, wesentlich verbreiteter ist, als wir es uns so gerne vorstellen. Und zu diesem autoritären Charakter gehört auch etwas anderes, nämlich die Sehnsucht nach Ruhe, Ordnung und man will einfach in Ruhe gelassen werden. Man will nicht ständig, dass alles hinterfragt wird. Und ich glaube, das ist ein ganz großer Aspekt, diese Form dieser Sehnsucht nach Sicherheit, die auch zum Tragen kommt.
Speits Buch ist eine nachdenkliche Zustandsbetrachtung unserer Gesellschaft. Eine Warnung davor, Populismus und Extremismus nur an den Rändern zu suchen. Rechts und links sind für Speit da keine politischen Kategorien mehr. Mit jeder prominenten Stimme, von Martin Walser über Thilo Sarrazin bis Peter Sloterdijk, werden Tabugrenzen weiter verrückt, bis sie normal scheinen. Das nicht als Normalität hinzunehmen, ist die große Aufforderung von Speits Buch und der Aufruf an jeden Einzelnen, eigene Ansichten und Haltungen zu überprüfen.
Erst recht gilt das, wenn die bürgerlichen Werte im Alltag, im Fußballstadion, bei der Familienfeier oder beim Grillabend angegriffen werden. Egal ob als Witz, als Polemik oder als Statement. Nicht immer ist dann der Mut dazu da, nicht immer die Lust. Den Streit um die zivilisatorischen Effekte müssen wir jedoch dringend führen. Im öffentlichen Raum und nicht minder im eigenen Wirkungskreis.
Andreas Speit, Die Entkultivierung des Bürgertums. Das Buch ist bei Orell Füssli erschienen. Die 101 Seiten kosten 12 Euro. Rezensentin war Ina Rotscheid. Der Abstieg des Westens, der Zerfall, das Licht, das erlosch. Die Krise des Westens wird in zahlreichen Büchern beschrieben, analysiert und weitergedacht. Und in einigen auch hoffnungsfroh beendet. So in der Veröffentlichung von Thomas Kleine-Brockhoff. Er ist Vizepräsident und Berliner Büroleiter des German Marshall Fund of the United States. Also schon berufsbedingt ein Befürworter des westlichen Modells. Sein Buch heißt »Die Welt braucht den Westen. Neustart für eine liberale Ordnung« und Markus Pindur stellt es vor.
Thomas Kleine-Brockhoffs Essay ist ein Plädoyer für mehr Selbstbewusstsein, Optimismus und gleichzeitig mehr Realitätssinn der westlichen liberalen Demokratien, so Thomas Kleine-Brockhoff.
Zunächst mal will ich nicht mich diesem ganzen Untergangsdenken, dem gesamten Kulturpessimismus, der uns den ganzen Tag lang, wenn wir in Deutschland Medien zuhören und Politik zuhören, anschließen, dass der Westen zu Ende ist, Amerika ist verloren, die liberale Ordnung können wir nur noch im Rückspiegel besichtigen und in Wahrheit gingen wir hinein in ein Zeitalter des Neonationalismus und des Populismus, so als könnten wir daran nichts tun, so als gäbe es dagegen keine Gegenstrategien, so als sei das Ende der Geschichte nun nationalistisch getönt. Das glaube ich überhaupt nicht, sondern man kann etwas tun, man muss etwas tun und man muss etwas tun, was die liberalen, freiheitlichen Werte unserer demokratischen Staaten einerseits erhält und andererseits das im Verbund des Westens tut, denn den sehe ich zwar herausgefordert, aber keineswegs als Geschichte der Vergangenheit an.
Thomas Kleine-Brockhoffs streitbarer Essay will nicht auf alle Fragen endgültige Antworten geben. Er will einer oft resignierten öffentlichen Debatte eine Art mentale Therapie anbieten. Die totgesagte liberale Ordnung sei lebensfähig und attraktiv. Es gelte, sich nicht der Verführungskraft des Kulturpessimismus zu ergeben, den der Historiker Fritz Stern bereits vor fast 60 Jahren analysiert hat. Dieser mahnte, sich nicht im Gejammer über einen angeblich bevorstehenden Untergang des eigenen Landes, des Kontinents oder gar der westlichen Welt zu ergehen. Wenn solch ein Kulturpessimismus Überhand nehme, dann könne er umschlagen in eine zerstörerische politische Kraft. Denn eines sei klar, mit neuem Nationalismus ließen sich die Probleme von Sicherheit, Währungsunion, Freihandel und Migration nicht lösen. Dabei holt Kleine-Brockhoff zu Recht weit aus. Der Westen beginne nicht erst mit dem Ende des Zweiten Weltkrieges 1945.
Manche glauben, dass der Westen die Nachkriegsordnung ist, also der NATO-Vertrag von Washington, der Marshallplan, die Atlantik-Charta von 1941. Und weil diese nun in Frage stehen, gäbe es auch den Westen nicht mehr. Das halte ich für falsch. Das ist das institutionelle Gerüst, aber nicht der Urgrund. Sein Urgrund ist aus meiner Sicht die Aufklärung. Die freiheitlichen Ideen, die sich politisch in liberale Demokratien verwandelt haben. Und deswegen sind die Urdokumente nicht 1941 oder 47 geschrieben worden, sondern 1776, amerikanische Unabhängigkeitserklärung, 1789, französische Verfassung, 1791, polnische Verfassung. Das sind die Dokumente, die weiterhin das beschreiben, was heute liberale Staaten sind. Und ich sehe in keiner Weise, dass diese Grundprinzipien von unseren Bevölkerungen in diesen Staaten nicht mehr getragen werden.
Der Westen und seine Eliten sind nach Ansicht von Thomas Kleine-Brockhoff nach 1989 in eine intellektuelle Falle getappt. Man glaubte, dass der Siegeszug des eigenen Gesellschaftsmodells vorgezeichnet sei und dass man sich deswegen nicht mehr gegen Rückschläge wappnen müsse. Diese vermeintliche Gewissheit mündete in das, was der Autor eine liberale Überdehnung nennt. Sie ist gekennzeichnet dadurch, dass die Krisenanfälligkeit der globalen Wirtschaft genauso unterschätzt wird wie die Attraktivität rechtspopulistischer Identitätspolitik. Er interpretiert den Auftritt der Rechtspopulisten als Warnzeichen für reale Probleme. Man müsse kein Rechtspopulist sein und mit der Abrissbirne an den Rechtsstaat gehen, um zu sehen, dass Migration nicht unbegrenzt sein könne. Aber ebenso sei es möglich, Finanzmärkte zu regulieren, Verteidigung und Sicherheit herzustellen und Menschenrechte zu schützen. Das Konzept, was Thomas Kleine-Brockhoff für eine Erneuerung des Westens empfiehlt, nennt er robusten Liberalismus. Man solle demokratischen Bekehrungseifer zurückschrauben, sich gleichzeitig aber mit Instrumenten der Selbstverteidigung ausstatten und gegenüber strategischen Konkurrenten wie China selbstbewusster auftreten.
Ich würde vorschlagen, in eine große Handelsauseinandersetzung mit China einzutreten, allerdings anders, als das die Nationalisten wollen, sondern stattdessen würde ich gerne die Mutter aller WTO-Klagen bei der Welthandelsorganisation sehen, dass sich die Staaten des Westens zusammentun und durch eine Art Sammelklage den Chinesen deutlich machen, welche Verstöße gegen die WTO sie seit deren WTO-Beitritt 2001 ihnen zur Last legen. Denn dann hat China die Gelegenheit, sich zu überlegen, ob es Teil dieses Ordnungsrahmens einer Welthandelsorganisation sein möchte oder ob es das nicht sein möchte.
Kleine-Brockhoff warnt auch im Umgang mit den USA vor analytischen Schnellschüssen. Die Annahme des deutschen Außenministers Maas, die USA würden auch nach der Trump-Präsidentschaft auf dessen America-First-Kurs bleiben, sei eine gefährliche Verzerrung der Realität. Denn Trumps nationalistischer außenpolitischer Kurs liege weit außerhalb des amerikanischen Mainstreams. Außerdem verkenne man so die Gegenkräfte, die der Trumpismus in Amerika wecke. Der Autor warnt deswegen davor, die USA voreilig als Bündnispartner verloren zu geben. Man spiele Trump aber in die Hände, wenn man die eigenen mehrfach gegebenen Verpflichtungen in der NATO nicht erfülle. Wink mit dem Zaunpfahl. Der robuste Liberalismus hat auch seinen Preis. Wer diesen exzellenten Essay als platte Gebrauchsanweisung liest, wird enttäuscht werden. Thomas Kleine-Brockhoff entwirft vielmehr einen Satz von Methoden, Sichtweisen, Analysewerkzeugen und Denkansätzen. Sie geben auch Nicht-Fachleuten Orientierung und Maßstäbe, besonders für die Bewertung der internationalen Beziehungen, die sich im Fluss befinden, wie seit langem nicht mehr. Ein lesenswertes, teilweise brillantes und flüssig lesbares Buch, das Mut machen will, die liberale Demokratie zu verteidigen und diesem Anspruch auch gerecht wird.
Meint Markus Pindur nach der Lektüre von Thomas Kleine-Brockhoffs Buch »Die Welt braucht den Westen. Neustart für eine liberale Ordnung«. Bei der Edition Körber verlegt, Umfang 208 Seiten, Preis 18 Euro. Orient gegen Okzident, muslimische gegen christlich geprägte Welt. Dieser Konflikt zieht sich durch die Geschichte und auch durch die Erzählung von Geschichte. Denn der Gegensatz war zwar immer präsent, aber nicht immer entscheidend. Die Geschichte von Al-Andalus passt nicht so recht ins Raster, die jahrhundertelange islamische Herrschaft über die Iberische Halbinsel. Und so hat die moderne Geschichtsschreibung neue Perspektiven auf dieses Kapitel erarbeitet. Jüngstes Beispiel dafür ist das Buch des US-amerikanischen Professors Brian A. Catless über Al-Andalus. Jan Kuhlmann mit den Einzelheiten.
Al-Andalus, dieses Wort löst bis heute Zauber und Schrecken aus. Die muslimische Herrschaft über die Iberische Halbinsel gilt für viele als Inbegriff von kultureller Blüte und religiöser Toleranz. Andere wiederum sehen im späteren Siegeszug christlicher Herrscher gegen die Muslime den Höhepunkt eines vermeintlichen Kulturkampfes zwischen den beiden Weltreligionen. Brian A. Catless hält beide Sichtweisen für Trugbilder. Das eine idealisiert, mythisch überhöht das andere. Den Professor von der University of Colorado in den USA stört vor allem, dass ein zu starker Gegensatz zwischen Christentum und Islam konstruiert wird. Ja, die religiöse Identität sei prägend gewesen, aber nicht allein bestimmend.
In jedem Fall betrachteten sich die Menschen nicht nur als Christen, Muslime und Juden. Sie waren Angehörige ethnischer Gemeinschaften und sozialer Klassen. Sie waren Bewohner von Vierteln, Städten und Regionen. Sie praktizierten ein Handwerk, Handel und Gewerbe. Sie hatten gemeinsame spirituelle, intellektuelle und philosophische Interessen. Und sie waren Männer und Frauen. All dies waren Aspekte einer Identität, die konfessionelle Grenzen überschritt.
Auf 450 Seiten erzählt Catless die Geschichte von Al-Andalus, vom Einfall muslimischer Heere auf der Iberischen Halbinsel im 8. Jahrhundert bis zum Ende des Königreichs Granada. Es fiel 1492 im Kampf gegen die christlichen Herrscher von Kastilien und Leon. Catless will historische Fakten von Spekulationen trennen. Den vermeintlich starken Gegensatz zwischen Muslimen und Christen hält er für ein Narrativ, das erst in späterer Zeit konstruiert wurde. Nicht zuletzt aus politischen Gründen, etwa von ausländischen Klerikern, die der christlichen Monarchie göttliche Legitimität geben wollten. Für eine Legende hält Ketlos etwa deren Darstellung, es habe auf der iberischen Halbinsel eine christliche Einheit und Kontinuität gegeben.
Munter drauf los erfanden sie Geschichten, fälschten Dokumente und ersannen Genealogien, um die Geschichte Spaniens zu einem großen christlich-muslimischen Konflikt zu stilisieren, der bis heute den Anspruch auf die Beherrschung der iberischen Halbinsel durch Kastilien und Leon seit dem Spätmittelalter begründet.
In der Realität habe es zahlreiche Kontakte über die Religionsgrenzen hinweg gegeben. Christen verbündeten sich mit muslimischen Truppen, wenn es opportun erschien, und umgekehrt. Vor allem die jeweiligen Eliten pflegten oft enge Beziehungen. Es wurde sogar über die Religionsgrenzen hinweg geheiratet, führt Ketlos aus. Feinde wurden häufig nicht vernichtet, sondern kooptiert, weil das die Machtausübung erleichterte. Schon zum Beginn ihrer Eroberung sei die Religion keine ausreichende Antriebskraft für die Muslime gewesen.
Nicht alle, die über die Straße von Gibraltar setzten, waren besonders fromm. Eine wichtige Triebkraft war zweifellos die Gier nach Reichtum und Schätzen. Die kaum verteidigten Kirchen und Klöster der lateinischen Christenheit waren reich an Kultobjekten aus Gold, Silber und Edelsteinen, die man sich nur zu holen brauchte.
Die muslimischen Herrscher bauten ein geordnetes Reich auf, das lange stabile Zeiten erlebte. Sie führten es tatsächlich zu einer wirtschaftlichen und kulturellen Blüte. Gelehrte und Denker fanden in Al-Andalus ein Zuhause, in dem sie sich entfalten konnten. Gleichzeitig mussten die Angehörigen der Elite männliche arabische Tugenden unter Beweis stellen, als furchtlose Krieger, ausdauernde Jäger, routinierte Reiter, unermüdliche Liebhaber und unersättliche Trinker.
Das neue islamische Männlichkeitsideal war quasi Ritterlichkeit auf Steroiden. Der Männlichkeitskult der andalusischen Elite war die Gangsterkultur des 9. Jahrhunderts, ein testosterongesteuerter, weinseliger Lebensstil, bei dem sich alles um Klunker und Goldketten, Kumpels und Frauen drehte, um sarkastischen Stegreif-Rap und Geltungskonsum.
Das Kalifat entwickelte sich auch politisch zur unumstrittenen Supermacht Westeuropas, wie Ketlos schreibt. Cordoba wuchs zur kosmopolitischen Metropole, vor allem der prunkvolle Palast strahlte Glanz aus. Doch auch dieses Reich sollte zerfallen durch Bürgerkriege, unfähige Herrscher, Putsche, Pogrome und Invasionen, aber auch durch Naturkatastrophen und die Pest. Schließlich eroberten die Christen die iberische Halbinsel. Doch auch hier waren Ketlos. Weder sollten die arabischen Herrscher verherrlicht werden, noch die späteren Reiche der Berber und Christen verpönt.
Das arabische Al-Andalus war kein Shangri-La der Offenheit und Toleranz, und die Christen und Berber, die es zerstörten, waren keine kleingeistigen Barbaren. Macht ist hässlich und Gewalt unvermeidlich. Hier gibt es keine moralische Lektion zu lernen.
Ketlos erzählt die Geschichte von Al-Andalus mit großer Hingabe, aber ohne erhobenen Zeigefinger. Leider reißt ihn seine Begeisterung auf vielen Seiten so sehr mit, dass er sich in den Namen unzähliger Herrscher und Akteure verliert und der Leser mit ihm. Dennoch reiht sich sein Buch ein in die Werke jüngster Zeit, die den Westen und die islamische Welt nicht als Gegensätze sehen, sondern als Teile eines gemeinsamen Kulturraums rund um das Mittelmeer. So erweitert Ketlos unseren Blick auf die Geschichte von Orient und Okzident. Und sein Fazit fällt optimistisch aus.
Wir neigen dazu, die Geschichte des muslimischen und christlichen Spanien als 900 Jahre der permanenten Kriege und Konflikte zu betrachten, denen religiöse Differenzen zugrunde lagen. Tatsächlich aber waren es 900 Jahre des kreativen Miteinanders, allen religiösen Differenzen zum Trotz. Und das sollte uns allen ein klein wenig Zuversicht schenken.
Brian A. Ketlos, Al-Andalus, Geschichte des islamischen Spanien. Erschienen im CH Beck Verlag in der Übersetzung von Rita Seuss. 491 Seiten, 29,95 €. Der Arzt Fritz von Weizsäcker ist heute auf dem Waldfriedhof in Berlin-Dahlem beigesetzt worden. Dort hat auch sein Vater, der frühere Bundespräsident Richard von Weizsäcker, seine letzte Ruhestätte. Fritz von Weizsäcker war im November erstochen worden. Ein Mann hegte offenbar schon lange einen Groll gegen die Familie. Eine erfolgreiche deutsche Familie, über die der Journalist Hans-Joachim Noack ein Buch geschrieben hat, das wir Ihnen ohnehin vorstellen wollten. Manchmal bekommen die Publikationen einfach eine traurige Aktualität. Die Weizsäckers lautet der Titel schlicht und Wolfgang Stehnke beginnt seine Rezension mit der wohl bekanntesten Rede Richard von Weizsäckers.
Wir gedenken heute in Trauer aller Toten des Krieges und der Gewaltherrschaft. Wir gedenken insbesondere der 6 Millionen Juden, die in deutschen Konzentrationslagern ermordet wurden. Wir gedenken aller Völker, die im Krieg gelitten haben, vor allem der unsäglich vielen Bürger der Sowjetunion und der Polen, die ihr Leben verloren haben.
Mit seiner Rede am 8. Mai 1985, dem 40. Jahrestag des Kriegsendes in Europa, ist Richard von Weizsäcker in die Geschichtsbücher eingegangen. Als Tag der Befreiung vom System der nationalsozialistischen Gewaltherrschaft deutete der 6. Präsident der Bundesrepublik Deutschland dieses Datum, das für nicht wenige seiner Generationsgenossen allein den Tag einer schmählichen Niederlage bezeichnete. Richard von Weizsäckers Neuinterpretation wird auch in Hans-Joachim Noacks Familiengeschichte der Weizsäckers ausführlich gewürdigt. Der Autor spannt den Bogen seiner Betrachtung über etliche Generationen, von den Anfängen eines Geschlechts von Müllern im 18. bis zu den Karrieren der jüngeren Nachkommen im 20. und 21. Jahrhundert. Es entsteht das farbige Porträt einer weitläufigen Familie, deren Mitglieder als Gelehrte und Politiker, als Pfarrer, als Historiker, Mediziner oder Naturwissenschaftler vom Kaiserreich bis in die Gegenwart zu den Funktionseliten der deutschen Gesellschaft zählten. Zweifellos stehen sie in der Tradition des aufstiegsbewussten protestantischen Bildungsbürgertums. Hans-Joachim Noack:
Nicht Objekt, sondern Subjekt sein zu wollen, erklärt in seiner Autobiografie der Altbundespräsident, habe vorausgesetzt, nach Kräften auf die Angelegenheiten des Gemeinwesens einzuwirken, eine Devise, an der sich vor allem die Staatsdiener unter den Weizsäckers strikt orientieren.
Wobei sie, wie der Autor dieser Familiengeschichte ihnen attestiert, die eigenen Interessen stets im Blick behalten haben. So wurde der Jurist Karl Hugo Weizsäcker 1906 als Ministerpräsident zum treuen Diener des Königs von Württemberg. Der König dankte es ihm 1916, kurz vor der Abschaffung des Adels, mit der Nobilitierung. Trotz des aristokratischen Gestus, den viele der Weizsäckers fortan pflegten, gehören sie also zum Verdienst und nicht zum alten Geblütsadel. Viktor von Weizsäcker, der jüngste Sohn des württembergischen Ministerpräsidenten, machte sich als Begründer der psychosomatischen Medizin einen Namen. Der zweitälteste, Ernst von Weizsäcker, wurde als Spitzendiplomat unter Hitler zur umstrittensten Figur der Familie. Der Staatssekretär im Auswärtigen Amt lieferte Konzepte für das Münchner Abkommen von 1938, das zur Zerschlagung der Tschechoslowakei führte, und den Hitler-Stalin-Pakt. Trotz seiner Vorbehalte gegen die plebejischen Nazis trat er der NSDAP bei und der SS. Nach dem Krieg notierte er in seinen Erinnerungen:
Je mehr man in die Hitler-Küche hineinroch, umso stärker fühlte man die Pflicht, da zu bleiben und die Giftmischerei zu verhindern.
Dennoch, Akten, in denen die Deportation französischer Juden nach Auschwitz verfügt wurde, zeichnete Ernst von Weizsäcker widerstandslos ab. 1948 stellten die Amerikaner ihn wegen Verbrechen gegen die Menschlichkeit in Nürnberg vor Gericht. Der Jurastudent Richard von Weizsäcker assistierte damals den Verteidigern seines Vaters. Robert Kempner, stellvertretender Hauptankläger im sogenannten Wilhelmstraßenprozess:
Das Schlimme bei Weizsäcker war meines Erachtens, dass er nicht von Anfang an diese Doppelrolle, die er gespielt hat, wie er sagt, uns bekannt gegeben hat. Nun hatte ich gerade von einem Mann wie Weizsäcker erwartet, dass er sagt: Ich war in dieser furchtbaren Situation. Schrecklich. Hier stehe ich. Ich kann nicht anders.
Eine 5-jährige Haftstrafe verhängten die Nürnberger Richter 1949 schließlich gegen Ernst von Weizsäcker, der aber schon im folgenden Jahr amnestiert wurde. In seiner Familiengeschichte schildert Hans-Joachim Noack, wie honorige Zeitgenossen sich für den Verurteilten einsetzten, darunter der Theologe Karl Barth und Bundespräsident Theodor Heuss.
Sie alle eint die Empörung darüber, dass der im Grunde seines Herzens integre Politiker leider das Opfer einer tragischen Pflichtenkollision geworden sei. Daran glauben aus tiefster Überzeugung auch seine Angehörigen.
Erst in späteren Jahren problematisierten seine prominenten Söhne, der Physiker Karl Friedrich von Weizsäcker und Richard von Weizsäcker, regierender Bürgermeister von Berlin, nachmals Bundespräsident, diese Haltung. Von Verstrickung sprachen sie auch dann noch. Gleichwohl, beide arrangierten sich nicht bloß mit der jungen Demokratie der Bundesrepublik, sondern wirkten an deren Auf- und Ausbau tatkräftig mit. Sie zogen damit ihre je eigene Konsequenz aus den Jahren der NS-Herrschaft. Noacks Darstellung dieser Familiengeschichte profitiert von den Vorarbeiten, die schon andere Autoren geleistet haben. Als versierter Journalist, der bei der Süddeutschen Zeitung und dem Spiegel tätig war, streut er Anekdoten ein aus Begegnungen mit dem philosophierenden Physiker und dessen Bruder, der ihm schon am Beginn seiner politischen Karriere Interviews gab. Auch etliche ihrer Kinder, die größtenteils in akademischen Berufen Karriere gemacht haben, hat er befragt. Ob der Autor neben gedruckten Quellen auch Nachlässe und bisher unpublizierte Korrespondenzen hat sichten können, wird nicht recht deutlich. Geschichtswissenschaftler dürfte das stören. Insgesamt ist Hans-Joachim Noack ein populäres historisches Sachbuch gelungen, das vor kritischen Fragen und Kommentaren nicht zurückscheut.
Lautet das Urteil von Wolfgang Stehnke über Hans-Joachim Noacks Buch »Die Weizsäckers – Eine deutsche Familie«. Im Sieler Verlag erschienen, die 432 Seiten samt Abbildungen und Ahnentafel kosten 28 Euro. Der Kapitalismus ist frauenfeindlich. Neben vielen anderen schlechten Eigenschaften wird gerade diese aktuell in mehreren Publikationen hervorgehoben. Dass diese fast alle aus den USA kommen, dürfte kein Zufall sein. Denn die Politik des derzeitigen US-Präsidenten taucht darin auf. Und auch er selbst als frauenfeindlicher Turbokapitalist. So auch im Buch der US-Ethnologin Kristen R. Gutsy. Sie nähert sich den Problemen des Kapitalismus von der anderen Seite. Warum Frauen im Sozialismus besseren Sex haben, lautet der Titel ihres Buches. Ob dieses auch wirklich die Antwort gibt, verrät Ihnen jetzt meine Kollegin Sina Fröndrich.
War in Schlafzimmern sozialistischer Länder tatsächlich mehr los als in kapitalistischen Betten? Für die US-Ethnologin Kristen Gutsy ist die Sache klar. Frauen im Sozialismus hatten besseren Sex, weil sie ökonomisch unabhängig waren. Sie verdienten ihr eigenes Geld, waren nicht angewiesen auf das Einkommen eines Partners und damit auf eine Ehe, die ihre finanzielle Existenz sicherte. Gutsy bezieht sich auf Studien, die diese These vertreten, und zieht diese heran für ihre Abrechnung mit dem Kapitalismus. Es sei an der Zeit,
die Geschichte des Staatssozialismus im 20. Jahrhundert neu aufzurollen und uns mit Aspekten zu beschäftigen, die in der Vergangenheit geschmäht, ignoriert oder schlicht vergessen wurden.
Immer wieder macht die US-Wissenschaftlerin deutlich, dass ihr keineswegs an einer Rückkehr zum Staatssozialismus gelegen sei. Es scheint ihr eher um eine Sozialgesetzgebung, wie etwa in Deutschland, zu gehen. Sie beschreibt also eher sozialdemokratische Politik als sozialistische. So liest sich das Buch zumindest mit deutscher Brille. Für ihre Argumentation geht Gutsy unter die Gürtellinie. Dabei stellt sich die Frage, woran lässt sich guter Sex überhaupt festmachen? Sie räumt ein:
Die menschliche Sexualität ist komplex und eher schwierig zu untersuchen. weshalb jedes normative Urteil über Sex mit vielen Problemen beladen ist.
Trotzdem muss der Blick ins Schlafzimmer für den Titel herhalten, frei nach dem Motto Sex sells. Eine Verlagsentscheidung, wie Guts sie in einem Interview zugibt. Denn eigentlich nimmt die verkaufsträchtige These nicht sonderlich viel Raum ein. Sie ist der Ausgangspunkt einer nachvollziehbaren Argumentation. Gatzi wolle anhand von Sexualität die Unzulänglichkeit unregulierter freier Märkte bloßlegen.
Manche mögen besseren Sex für einen ziemlich trivialen Grund, für einen Wechsel des Wirtschaftssystems halten. Doch egal, ob man den Fernseher anschaltet, eine Zeitschrift aufschlägt oder im Internet surft, das Thema Sex ist allgegenwärtig. Der Kapitalismus hat keinerlei Problem damit, Sexualität zu kommodifizieren und sogar unsere Beziehungsängste auszuschlachten, um uns Produkte und Dienstleistungen anzudrehen, die wir nicht brauchen.
Guzzi wirbt für eine soziale Gesetzgebung in den USA, die es Frauen ermöglicht, ökonomisch auf eigenen Beinen zu stehen. Sie fordert Kitaplätze, Elternzeit, Jobgarantie nach der Elternzeit und eine allgemeine Krankenversicherung. Als wesentliches Hindernis für die berufliche Teilhabe von Frauen sieht sie vor allem die kostenlose Pflegearbeit, die diese leisten. Guzzi bei einer Lesung in den USA.
Jeder, der diese Pflegearbeit übernimmt in unserem Wirtschaftssystem, wird auf dem Arbeitsmarkt benachteiligt. Denn diese Arbeit gilt als privat. Wenn der Staat hier einspringen würde, bei der Betreuung von Kindern, der Pflege älterer und kranker Menschen, würde er Frauen entlasten.
Außerdem müsse der Staat mehr Jobs schaffen, denn im öffentlichen Sektor gelte gleicher Lohn für gleiche Arbeit.
Die öffentliche Hand war immer schon ein wichtiger Arbeitgeber und schuf Aufstiegschancen für alle jene, die auf dem Arbeitsmarkt aufgrund ihrer Hautfarbe oder ihres Geschlechts diskriminiert werden.
Die Autorin wälzt Ideen sozialistischer und sozialdemokratischer Vordenkerinnen und Vordenker. Sie schreibt etwa über die Sozialdemokratin Lilli Braun, die Ende des 19. Jahrhunderts eine Mutterschaftsversicherung forderte, und Clara Zetkin, die Hausarbeit und Kinderbetreuung sozialisieren wollte. Das kleine Sachbuch beinhaltet zugleich eine persönliche Ebene. Guzzi berichtet etwa von einer Freundin, die ihre Karriere an den Nagel hängt und als Hausfrau und Mutter ihren Mann um Geld anbetteln muss. Es sind anschauliche Geschichten, doch verallgemeinern lassen sie sich nicht. Auch mit Kritik an ihrer These setzt sich Guzzi auseinander, denn Vorläufer des Buches war ein Essay für die New York Times. Die Ethnologin zitiert den Brief einer Frau. Diese sei in einem sozialistischen System zwar ökonomisch unabhängig, doch für Sex viel zu müde gewesen. Guzzi ist sich der Doppelbelastung für Frauen bewusst. Dennoch wischt sie diese Kritik beiseite.
Als berufstätige Mutter kann ich gut nachvollziehen, wie schwierig es ist, Job und Familie in Einklang miteinander zu bringen. Aber ich glaube, dass dieser Frau nicht bewusst war, wie privilegiert sie in der staatssozialistischen Tschechoslowakei im Vergleich zu berufstätigen Frauen heute war. Ich vermute, sie weiß nicht, wie sehr sich dieser Tagesablauf für Frauen, die heutzutage Arbeit und Familie unter einen Hut zu kriegen versuchen, nach reinstem Luxus anhört.
Das mag aus Sicht einer US-amerikanischen arbeitenden Mutter zutreffen, doch wirkt es an dieser Stelle überheblich. Zumal sie an anderer Stelle durchaus einräumt, dass auch in einer sozialen Marktwirtschaft noch längst nicht alles erreicht ist für Frauen.
Auch in Deutschland steht einer Frau, die sich ein Kind wünscht, trotz Elterngeld und garantiertem Kitaplatz, vor einem ganzen Berg von Schwierigkeiten. Gesellschaftliche und kulturelle Erwartungen schränken Mütter in ihren beruflichen Möglichkeiten ein. Und auf umkämpften Arbeitsmärkten werden Frauen mit familiären Verpflichtungen diskriminiert. Mit der Folge, dass sie wirtschaftlich zu oft von Männern abhängig sind.
Die Autorin kennt sich in Deutschland aus, auch weil sie hier lange Zeit gelebt hat. Und doch wendet sich Guzzi in erster Linie an junge US-Amerikanerinnen, die, Zitat, wütend über die sexistische Politik unseres frauenbegrapschenden obersten Twitterers sind. Ihr Anliegen wird spätestens im letzten Kapitel deutlich. Sie ruft vor der US-Präsidentschaftswahl im kommenden Jahr dazu auf, für einen politischen Wandel zu stimmen.
Oder, wie Bernie Sanders gesagt hat, eine Revolution von unten. Wenn jüngere Wähler und ganz besonders junge Frauen sich endlich aufraffen und wählen gehen, haben sie die Macht, etwas zu verändern.
Engagiert euch, brecht aus eurer digitalen Blase aus, lest Bücher, fordert Kitaplätze. Guzzis Liste von Vorschlägen ist lang, denn ihr Fazit ist klar, der Kapitalismus benachteilige vor allem Frauen. Und er sei noch nicht der Schlusspunkt der Geschichte. Das derzeitige Wirtschaftssystem der USA erscheine auf einem langen Zeitstrahl vergleichsweise winzig. Und auch wenn die Autorin von Sozialismus spricht, scheint sie für die Zukunft vor allem mehr Sozialstaat im Sinn zu haben. In den USA lohnt es sicher, Gazzés Forderungen zu diskutieren. Und was bleibt für deutsche Rezipienten? Die US-Ethnologin schafft es, für mehr Verständnis zwischen Ost und West zu werben. Denn wie fühlte es sich für DDR-Frauen an, die nach 1989 auf ein System trafen, in dem Frauen noch überwiegend Kind und Haus hüteten? Zugleich ist ihr Buch eine deutliche Kritik am ungebremsten Konsum. Denn wer ein glückliches Intimleben führe in einer gleichberechtigten Beziehung, der empfinde keine Leere und brauche deswegen auch keine Kompensation.
Sina Fröndrich war das über Kristen Gazzés Buch »Warum Frauen im Sozialismus besseren Sex haben« und andere Argumente für ökonomische Unabhängigkeit. Bei Surkamp verlegt, übersetzt von Ursel Schäfer und Richard Barth, die 277 Seiten kosten 18 Euro. Und das war Andruck für diese Woche. Am kommenden Montag geht es unter anderem um Bauten des Bundes, wie sie geplant und wahrgenommen wurden. Mein Name ist Katrin Stövesand. Vielen Dank fürs Lauschen und einen angenehmen Abend.